Hallo und herzlich willkommen zum 629. NMAC Podcast und damit auch ein frohes neues Jahr, denn es ist unser erster Podcast im Jahr 2026. Heute darf ich bei mir begrüßen Jonas. Hallo Jonas.
Ja, hallo zusammen, frohes neues und hallo Alex.
Ja, danke. Und wir wollen ein wenig über Metroid Prime 4 Beyond sprechen. Das ist letztes Jahr am 4. Dezember erschienen, also ungefähr vor einem Monat. War ja so das letzte große Nintendo-eigene Spiel des Jahres, das nach einiger Wartezeit dann doch endlich mal da ist, sagen wir es mal so. War ja dann doch ein bisschen lange in Entwicklung, was auch bei Nintendo eher ungewöhnlich ist, so eine heftige Art der Entwicklung, beziehungsweise dass das so lange angekündigt ist und dann nicht kommt. Kennen wir ja so von Nintendo eigentlich gar nicht.
Nee, kennen wir selten. Was wir auch selten kennen, ist, dass es intern ja Entwicklungsprobleme gab und dass wir das so halt offiziell von Nintendo mitbekommen haben, dass sie dann die Entwicklung nochmal im Januar 2019 an Retro übergeben haben, weil sie nicht zufrieden waren mit dem bisherigen Stand des Spiels.
Genau, was sollte man dazu sagen? Das Spiel wurde 2017 bereits angekündigt auf der E3, also in der E3 Direct. Und ursprünglich war Bandai Namco dran mit den Studios in Japan und in Singapur. Aber wir wissen natürlich nicht, was für eine Version das damals war. Wir haben nie Gameplay davon gesehen. Also es ist nicht bekannt, was hier das Problem war. Aber im Januar 2019 wurde halt dann, wie du schon gesagt hast, das Ganze offiziell gesagt, ja, Retro startet die Entwicklung komplett neu. Deswegen ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen, ja, das Spiel ist seit 2017 angekündigt, das heißt, im Endeffekt haben wir über 8 Jahre drauf gewartet. Aber die effektive Entwicklung des Spiels, die lag, wenn man jetzt von Retro ausgeht, weil die ja dann erst übernommen haben, das heißt, die sind dann vielleicht sogar nochmal in die komplette Planungsphase gegangen, bei, in Anführungszeichen, nur knapp 6 Jahren, was auch schon sehr lang ist.
Genau, aber du hast schon gesagt, wenn man am Anfang der Entwicklung steht und noch planen muss und vielleicht auch gar nicht das Personal hat, um einen Shooter zu machen, was Retro ja auch schon seit vielen Jahren nicht mehr gemacht hat, dann dauert es halt deutlich länger, als wenn man, ja, schon sozusagen nicht überrascht wurde mit diesem Projekt.
Ja, und wir dürfen auch nicht vergessen, sie haben parallel Metroid Prime Remastered entwickelt. Ja. Was, denke ich, mit ein Grund war, warum sie das Metroid Prime Remastered gemacht haben, weil sie da so ein bisschen die Switch-Techniken ausprobiert haben. Die kannten sie zwar durch Donkey Kong Country Tropical Freeze, das haben sie aber auch nur von der Wii U portiert. Und Metroid Prime Remastered war so ihr nächstes größeres Ding, auch wenn es nur ein Remaster war. Es war eine sehr lange Entwicklungszeit, das muss man hier einfach mal so sagen. Wo die Probleme lagen, weiß man nicht. Das Einzige, was bekannt ist oder zumindest von Nintendo so mal geäußert wurde, so indirekt, dass Nintendo wohl erkannt hat, dass ein Open-World-Spiel wie jetzt ein Breath of the Wild von 2017 bei Metroid nicht ganz so gut funktioniert. Deswegen wird vermutet, wir müssen ja wirklich von vermutet sprechen, dass das ursprüngliche Metroid Prime 4 von Bandai Namco ein richtiges, komplettes Open-World-Spiel wie eben ein Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom werden sollte.
Ja, interessant.
Ja, kann schön, ich mir dass schwer vorstellen.
Die Erkenntnis jetzt gesammelt haben, dass es nicht funktioniert, aber.
Ja. Der Kompromiss, der dabei entstanden ist, war übrigens diese Hubwelt, die wir jetzt haben mit Viola. Also das wurde Retro mehr oder weniger aufgedrückt, dass das so da ist. Und Viola wurde deshalb wohl hinzugefügt, damit eben dort das Pacing schneller funktioniert, als es sonst der Fall wäre. Also ist im Endeffekt ist diese Hubwelt, über die wir gleich noch sprechen werden, ist ein Überbleibsel dessen, was wohl das Projekt ursprünglich mal werden sollte, ein Open-World-Spiel. Wie gesagt, alles Vermutungen, alles nicht 100% bestätigt, aber das ist der Stand, der so bekannt ist. Außerdem heißt es auch, dass die Entwicklung hat länger gedauert als von Nintendo geplant. Das meint, das ist kein großes Geheimnis, das weiß jeder oder kann jeder vermuten. Aber deshalb hat sich Nintendo stärker auf die Adventure-Elemente konzentriert, beziehungsweise halt diese Anordnung gegeben und nicht versucht, die Entwicklungen im Action- oder Shooting-Gameplay, die ja im Laufe der Jahre während der Entwicklung passiert sind, komplett zu übernehmen. Was vielleicht ein Grund ist, weswegen ich Metroid Prime 4 im Shooting-Gameplay manchmal ein bisschen anfühlt, wie nicht unbedingt das neue. Also nicht wie das neueste Spiel wirkt, dass da einfach Sachen drin sind, die heutige Shooter anders machen würden. Wobei ich ja eh sagen muss, ich Metroid Prime-Spiele nie als Shooter empfunden habe.
Genau, also ich finde, es fühlt sich an wie die alten Metroid Primes und damit seid ihr
Genau.
eigentlich genau richtig. Braucht jetzt
Ja, und
nicht
ich denke.
moderne Shooter-Konventionen.
Ja, ich denke, das ist auch so das Ding, woran sie festgehalten haben. Ich denke mal, ein paar Sachen, die in modernen Shooter sind, wären schon nicht praktisch für einen Metroid Prime, einfach um es zu modernisieren. Aber Metroid Prime ist halt immer schon auch ein Action-Adventure gewesen. Oder Metroidvania, ja, wenn man so will.
Ja, also ich finde, es orientiert sich schon auch an modernen Shootern, nicht aber
Ja, sie
unbedingt
haben natürlich
spielerisch,
Elemente.
aber auch nicht
Ja, sie
unbedingt
haben schon
im
Elemente.
Guten.
Genau, sie haben schon Elemente eingebaut, aber halt, es geht ja vor allem ums Gameplay. Also sie haben jetzt nicht irgendwie die neuen Mechaniken, was weiß ich, die neuen Sachen, weiß ich, wie sich heute Shooter einfach anfühlen sollen, wie sie das Gunplay umsetzen. Das hat zum Beispiel Metroid Prime 4 jetzt nicht übernommen.
Nee.
Was jetzt einige moderne Shooter ja ganz anders umsetzen. Dass das Gunplay wesentlich realistischer nochmal wirkt und so weiter. Das ist sowas, was du jetzt hier nicht hast. Ich meine, gut, es ist Metroid Prime. Ich sag mal so, das Gunplay ist nicht das Problem des Spiels, es fühlt sich gut an und fertig. Es fühlt sich an wie Metroid Prime, hast du ja schon gesagt, also von daher, ja. Gut, aber ich würde sagen, reden wir erstmal nochmal so ein bisschen über Metroid Prime 4 im Allgemeinen. Einfach um auch ein bisschen die ganze Sache einzuordnen. Erstmal die Frage an dich: Hast du alle Vorgänger von Metroid Prime gespielt gehabt?
Nee, also ich kenne Metroid Prime 1 sehr gut, den habe ich zwei oder dreimal durchgespielt. Die anderen zwei Teile der Trilogie habe ich immer nur angespielt und würde ich mal gerne nachholen, aber kam nie dazu. Und dann Prime Hunters kenne ich auch sehr gut, aber hauptsächlich den ersten Teil. Und damit,
Dann
ja,
kurz.
muss ich es halt auch immer vergleichen.
Dann eine Frage zu, wie findest du Hunters?
Also damals, das war ja noch ein bisschen eine andere Zeit. Fand ich es eigentlich richtig cool auf dem DS. Gab es nichts anderes. Und man hatte ja nicht so viel. Man war noch deutlich jünger.
Es hat ja auch gute Wertung, 85 im Durchschnitt. Also von daher ist es anscheinend wirklich kein Schlecht. Ich habe es nie gespielt, ich würde es gerne mal nachholen.
Also ich habe die Singleplayer-Kampagne gerne gespielt. Und ich hatte auch diesen Multiplayer, fand ich auch nicht schlecht. Man kann es natürlich nicht vergleichen mit anderen Sachen, aber es ist echt nicht so
Ja,
schlecht, wie man manchmal
für ein
denkt.
DS, also für ein DS First-Person-Shooter-Adventure denke ich mal, wird das schon einiges richtig machen. Also ich werde es mir irgendwann vielleicht mal gebraucht besorgen, dass ich dann doch nochmal spielen kann. Die anderen Metroid Prime-Spiele habe ich auch nur den ersten gespielt und tatsächlich, ich habe den damals auf dem GameCube gespielt, aber nicht beendet, weil irgendwie hat mir es damals nicht gelegen. Ich weiß auch nicht wieso. Ich bin nicht warm geworden mit dem Spiel. Aber da muss ich auch sagen, es war mal eine Zeit, in der ich mit First-Person-Spielen allgemein meine Probleme hatte. Das hat sich erst später gelegt, so zu PS3-Zeiten dann vor allem. Ich würde drauf tippen, es waren die richtigen Spiele und es war vielleicht auch die Grafik, die da mit reingespielt hat. Das Remaster von Metroid Prime auf der Switch habe ich dann aber gesuchtet. Das habe ich durchgespielt und auch sehr, sehr gemocht. Entsprechend habe ich aber die anderen Spiele nicht gespielt von der Reihe. Also mein ganzes Metroid Prime-Wissen basiert auf dem Remaster des ersten Teils und halt den Erinnerungen an das GameCube-Spiel, das ich halt auch schon für ein paar Stunden gespielt habe. Auch wenn ich nicht mit warm geworden bin, ich habe schon ein paar Stunden das Ding gespielt gehabt. Ich habe mal den dritten Teil auf der Wii angespielt.
Okay.
Fand ich auch ganz cool, muss ich sagen. Würde ich auch gerne beide nachholen, hätte ich mir eigentlich ein Remaster von gewünscht vor dem vierten Teil. Aber ich denke mal, da war die Entwicklungspriorität einfach eine andere. Vielleicht kriegen wir ja dann doch noch den zweiten und dritten demnächst einmal als Remaster, aber da werden wir zum Ende des Podcasts nochmal drauf eingehen. Genau. Es sollte jetzt vielleicht noch dazu sagen, dass Metroid Prime 3 2007 erschienen ist. Seitdem gab es halt kein Metroid Prime Hauptteil mehr. Das einzige Metroid Prime Spiel, das man noch hatte dazwischen, war dann Federation Force, sofern man das dann überhaupt erwähnen mag.
Ja,
Ich
das
habe es
habe
ja
ich
nie
auch vergessen.
gespielt.
Ich habe es auch nicht gespielt. Ich glaube,
Also
wir
ich
müssen
hab's
da
mal
nicht ins
angespielt.
Detail gehen.
Ich habe es mal angespielt bei einem Termin bei Nintendo. Aber das war vielleicht so für 10 Minuten oder so. Also es ist schon ein sehr seltsames Spiel, muss ich sagen. Ich kam damit gar nicht zurecht. Und ich denke, es ist auch so ein Spiel, das man weitgehend ignorieren kann, weil es ja auch handlungs-, also storymäßig keine wirkliche Bedeutung eigentlich hat, glaube ich. Also ich habe mich nie näher mit beschäftigt. Aber für mich ist dieses Spiel so eins, bei dem ich sage, so braucht man nicht, egal.
Steckst du denn drin
Ja.
in der Metroid-Story, weil ich bin da überhaupt nicht involviert?
Relativ gut, ja. Nicht perfekt, aber schon relativ gut. Momentan lese ich den Metroid Prime Prequel Manga, der damals zu Zero Mission erschienen ist in Japan. Den gibt es ja offiziell nicht in Deutschland, auch nicht in Englisch, aber ich lese, hab, ich hab den Manga,
Okay.
kann halt eigentlich nicht lesen, aber ich habe mir jetzt dann doch die Möglichkeit besorgt, dass ich ihn lesen kann. Gibt ja Fanübersetzungen davon. Muss man halt dann sich die Texte so ein bisschen dazu. Ja, weil kennst du ja, denke ich mal, sowas.
Ja, ich kann es mir vorstellen, ja.
Ja. Aber für die Sammlung brauchte ich den, auch wenn er japanisch ist, trotzdem das Ding. Es ist so bescheuert eigentlich, aber egal. Ist ja nicht der einzige Metroid-Manga, es gibt ja mehrere Metroid-Manga und der erzählt also die Hintergrundgeschichte, die Vorgeschichte von Samus bis zu Zero Mission rein. Ach, Zero Mission habe ich, natürlich hab ich, das sind nicht meine einzigen Metroid-Spiele, die ich gespielt habe, die Prime. Ich habe natürlich Zero Mission habe ich durchgespielt, Super Metroid habe ich durchgespielt, AZM habe ich nicht gespielt. Das ist so ein Teil, den ich verpasst habe. Aber die Lore, also diese ganze Geschichte von Metroid, wie gesagt, ich kann sie nicht perfekt, aber weitgehend, ich kann schon, weiß da schon einiges von. Und Prime ordnet sich ja jetzt, also Prime 4 ordnet sich ja jetzt sehr spät in der ganzen Chronologie von Metroid Prime an. Das ist ja jetzt nach AZM und vor Fusion angesiedelt.
Okay.
Und damit aktuell stand das drittletzte Metroid-Spiel. Nach dem kommen nur Fusion und Red. Das sind die beiden momentan storymäßig letzten Spiele. Das ist eine Besonderheit, weil die bisherigen Prime-Spiele waren alle direkt nach dem ersten Metroid-Spiel angesiedelt. Und noch vor Metroid 2. Also alle, auch Metroid Prime, Hunters und Federation Force. Die
Genau, die
gelten,
waren da
sind
alle
an.
ausgelagert in so einem extra Bereich.
Ja, die sind schon der Historie eingegliedert. Du hast Metroid 1, beziehungsweise Zero Mission, was ja ein Remake ist. Und dann kommen alle Prime-Spiele und dann erst Metroid 2. Dann kommt Super Metroid, AZM, jetzt Prime 4, dann Fusion, dann Dread. Das ist die Chronologie der Geschichte. Also mit Prime 4 sind sie jetzt erstmals überhaupt bei Prime aus diesem Bereich, in dem die Prime-Spiele bisher alle angesiedelt waren, rausgegangen und haben das sehr spät in diese ganze Chronologie reingesetzt. Warum auch immer. Ich kenne AZM nicht, deswegen weiß ich nicht, ob da irgendwie storymäßig ein Hintergrund ist oder ob zwischen AZM und Fusion einfach noch eine gewisse Lücke war, die sie damit gut füllen konnten. Weil ich glaube, Xylox, der Bösewicht jetzt aus Prime 4, der dürfte, wenn ich mich nicht komplett täusche, ja eigentlich nur in den Prime spielen, beziehungsweise gar nicht mal da in allen, sondern in Prime Hunters war der das erste Mal dabei, wenn ich mich
Ja,
nicht ganz täusche, und
den
in.
trifft man in Prime Hunters und ich glaube auch in Metroid Prime 3. Aber eine
Genau,
richtig große Rolle hat er nicht so wirklich gespielt und tut das jetzt auch in Metroid Prime 4 nicht eigentlich. Also man sieht ihn eigentlich nicht.
ja. Das, also in Prime 3 war er wohl eher so ein Gast, also Gastcharakter, haha, so ein Nebencharakter, der halt auch nochmal auftaucht, ziemlich zum Ende erst. Und ich glaube, in Federation Force kommt dann auch nochmal eine Szene vor, in der er, oder zumindest eine Figur, die ihm sehr stark ähnelt, einen Metroid befreit. Was natürlich erklären würde, wie Xylox an die Metroids kommt, die dann am Anfang von Metroid Prime 4 ihn jetzt begleiten. Aber man muss es mal so sagen, so viel Story um ihn herum gibt es dann doch nicht. Der Hauptteil ist wirklich Metroid Prime Hunters. Da weiß ich nicht, wie groß seine Rolle in dem Spiel ist. Ich habe es ja nicht gespielt.
Also in dem Spiel gibt es einige Bounty Hunters und er ist halt einer von, ich glaube, 8 oder 6. Also
Mein,
er
ich,
ist jetzt kein großer
ja.
Hauptcharakter.
Nein, er spielt auch jetzt in Prime 4, wie du schon gesagt hast, keine so große Rolle. Er kommt ja relativ selten vor. Man muss mal so sagen, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber das geheime Ende von Metroid Prime 4, wenn man alles hat, 100% Scans, 100% Items, das verleiht seiner Rolle nochmal ein bisschen mehr Tiefe, aber auch nicht so, dass es jetzt sagen würde, okay, der ist jetzt der super wichtige Charakter. Ich muss halt sagen, im Endeffekt ist es gar nicht so wichtig, ob er im Spiel drin ist oder nicht in Prime 4 jetzt.
Ja,
also bis zum Ende.
Das stimmt.
Am Ende ist es wichtig, weil da ist er natürlich dann, ja, okay, aber egal. Wir wollen nicht zu viel spoilern hier, aber von Psylocke sollte man dem Spiel jetzt nicht zu viel erwarten. Ich habe manchmal den Eindruck gehabt, sie wollten einfach irgendeinen Bösen haben, den sie sich nur komplett neu vorstellen müssen.
Kann gut sein. Jedenfalls hat Nintendo ja auch in den Trailern immer wieder darauf hingewiesen, dass Psylocke relativ wichtig zu sein scheint. Aber ja. Die
Trailer
waren generell ein bisschen seltsam. Also, ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst, wo man die Open World und das Motorrad zum ersten Mal gesehen hat. Da dachte ich, das ist jetzt einfach irgendein Endless Runner oder so.
Ja, ich weiß. Ja, ich weiß schon. Weil man ihn einfach nicht mehr so lange nicht gesehen hat im Spiel, dass man sich mehr an ihn gedacht hat. Ja. Ich denke mal, sie haben ihn genommen, weil sie einen Antagonisten wollten, der im Metroid-Universum schon mal irgendwie etabliert war.
Okay.
Macht am meisten Sinn. Gut, wir wollen aber auch mal so überhaupt über die Story sprechen, bevor wir jetzt noch mehr einfach nur uns über Psylocke unterhalten. Wie schon gesagt, die Story ist nach Azar-M und Four Fusion angesiedelt. Beginnt damit, dass Samus auf dem Planeten Tanama entsandt wird, weil dort die Forschungsbasis von Space Pirates unter Führung von Psylocke, der auch ein paar Metroids dabei hat, angegriffen wird. Und das meinte ich, ist die Verbindung wahrscheinlich zu Federation Force, bei dem man halt dann diese befreiten Metroids hatte. Ich wüsste zumindest nicht, wo er sonst Metroids her hätte, weil das ist das einzige Spiel, in dem Psylocke oder eine Psylocke-ähnliche Figur Metroids befreit. Also Samus taucht dann dort auf, kämpft dort, ein Artefakt, das in Sicherheit gebracht werden soll, wird versehentlich aktiviert, wodurch dann Samus und einige andere, genauso wie Ausrüstung, auf den unbekannten, entfernten Planeten Vyuros, ich weiß gar nicht, wie der ausgesprochen wird, teleportiert wird.
Hätte ich jetzt auch so ausgesprochen.
Ja, gut. Dort erhält dann Samus von dem Hologramm eines Lamor, wie hießen sie nochmal? Ich habe es sogar aufgeschrieben und finde gerade den Eintrag dafür nicht in unserem Plan. Lamorn?
Lamorn, ja.
Lamorn, ja genau, Lamorn. Von einem Lamorn-Priester, also von Chateauyant heißt der, kriegt sie den Auftrag, es war diese Frucht, die das Wissen der Lamorn in sich trägt, das ist die ganze Existenz von denen, vom Baum des Lebens, diese Frucht soll Samus auf einen anderen Planeten bringen, dort anpflanzen, damit die Kultur, beziehungsweise damit das erhalten bleibt, was sie mal waren, weil die sind halt irgendwie ausgestorben. Wie, das erfährt man im Laufe des Spiels, was da genau vorgefallen ist. Und damit Samus das alles überhaupt erreichen kann, bekommt sie Psi-Kräfte verliehen, die dann so das große Ding in diesem Spiel sind halt. Wobei man sagen muss, die Psi-Kräfte sind vor allem das, was eigentlich Samus normale Fähigkeiten sind.
Ja, du hast jetzt den als Psi-Morphball und den Psi-Beam und so weiter.
Genau,
und das
Scannen
dabei,
ist jetzt...
Aber es ist halt alles ein bisschen lila und deswegen ist es jetzt neu.
Genau. Es sind wirklich... es gibt wenige wirklich neue Sachen, aber sie sind halt jetzt alle durch Psi-Kräfte und nicht durch normale Ausrüstung, weil Samus verliert natürlich ihre Ausrüstung, als sie von diesem Artefakt rüber teleportiert wird, weil muss sie ja so sein. Sie muss ja ihre ganze Ausrüstung
irgendwie verlieren. Muss man sie ja verlieren.
Genau. Und ist ja auch vollkommen in Ordnung. Sonst würde Metroidvania ja keinen Sinn ergeben. Aber es ist jetzt die Aufgabe von Samus, diese 5 Schlüssel zu finden. Dafür muss sie die 5 verschiedene Orte auf dem Planeten besuchen, die natürlich alle sagen wir mal, andere Biome haben.
Ja, also
Und
ganz klassisch.
ja, wir haben einen Wald, wir haben ein Eisding, wir haben einen Vulkan, wir haben eine Mine. Was habe ich vergessen?
Die Blitzgegend.
Ach, genau, den Blitzturm. Den Blitzturm, ja, genau, die krasses Kraftwerk mit dem ganzen Blitzkram. Genau. Und ja, da muss sie halt hin und diese Schlüssel finden, damit dann der Teleporter aktiviert werden kann. Während sie danach sucht, trifft sie verschiedene andere, ebenfalls dorthin teleportierte Personen der Galaktischen Föderation, wobei mich da ehrlich gesagt, ich mich auch ein bisschen gefragt habe, warum wurden nur sechs, nee, fünf sind es ja nur, fünf mit Samus sechs überhaupt von der Föderation darüber teleportiert? Was ist mit den ganzen anderen, die von dem Ganzen vereinnahmt wurden?
Ja, das
Sind
ist eine
die
spannende Frage, weil es sechs Dungeons
irgendwie.
gibt, wer weiß.
Die sind irgendwo anders auf dem Planeten dann gelandet und haben jetzt Pech gehabt, weil Samus sie nicht zufällig ihnen begegnet. Die müssen schauen, wie sie heimkommen.
Vermutlich.
Ja, ich meine, auch die Basis, das sind ja nur ein paar wenige Teile der Basis da. Oder sind die alle einfach gestorben und haben nur die, die Glück hatten, die Teleportation überlebt? Dann wäre das keine sonderlich sichere Teleportation. Ja, ich habe ehrlich gesagt darauf mit gerechnet, dass ich irgendwann Space Pirates auch begegne in dem Spiel. Es ist vielleicht ein Spoiler, aber nein, passiert nicht. Space Pirates sind wirklich nur ein Prolog-Gegner. Sie etablieren hier halt neue Gegner, Artie Grievers. Was mit denen auf sich hat, wollen wir natürlich jetzt nicht verraten. Das hat mit der Story zu tun. Ist auch vollkommen in Ordnung. Wir brauchen nicht immer die Space Pirates. Aber wir haben ja schon gesagt, auch die Rolle von Psylocke ist halt einfach nicht groß. Was an sich ja gar nicht schlimm ist. Nur dann hätte man auf ihn komplett verzichten können und einen anderen Bösewicht oder das Ganze ein bisschen anders aufziehen können, weil man braucht ihn halt schlichtweg nicht für die ganze Sache. Es gibt ein paar Momente in der Story, bei denen ich sage, ja, okay, da ist der Bezug zu Psylocke da, das weiß ich im Nachhinein, nachdem ich es durchgespielt habe. Und das ist okay, aber das sind wie oft zwei, dreimal kommt es vor, viermal, ich weiß das gar nicht.
Ich glaube, dreimal.
Ja,
Aber
irgendwie so und dann nochmal zum Ende. Also es ist wirklich, es ist
ja,
nicht oft, es
zwischendurch so
ist.
ein bisschen.
Ich muss halt auch sagen, ich habe es auch nicht vermisst. Ich habe weder Psylocke vermisst, noch habe ich vermisst, dass da ein Bezug zu ist, weil man braucht es, wie gesagt, für die Story nicht. Und die Story ist meinem nach ganz in Ordnung. Also ich habe jetzt kein Problem mit der ganzen Story. Sie haben einen Grund gefunden, weswegen Samus den Planeten untersuchen muss. Sie haben einen Grund gefunden, dass was sie finden muss und ihr eine Motivation gegeben dafür, das auch wirklich durchzuführen, eben die Hoffnung wieder nach Hause zu kommen, beziehungsweise die anderen Kräfte nach Hause zu bringen, also die dort ebenfalls Gestrandeten irgendwie nach Hause zu bringen. Genau. Und das ist ja das, was wir brauchen bei einem Prime-Spiel. Wir brauchen da ja keine jetzt super ausgeklüngelte, tiefgründige Geschichte oder sowas. Muss ich jetzt einfach mal sagen? Oder bist du der anderer Meinung?
Nö, also ich finde, vor allem Metroid Prime 1 ist eigentlich deswegen so gut, weil es halt nicht so ständig viele Cutscenes hat und so weiter, sondern mit seiner Stimmung lebt. Und ich hätte auch weniger Story und weniger Charaktere in Metroid Prime 4 eher gewünscht.
Ja, kann ich vollkommen verstehen.
Man hatte das Mittel des
Und genau.
Scannen, damit kann man ja viel erzählen, ohne dass man es den Spieler halt, ja,
Ja,
mit Cutscenes
das war,
aufdrückt.
stimme ich dir voll und ganz zu, das war eine Riesenstärke des ersten Teils, dass wir dort die Story vor allem über die Umgebung, über die ganze Welt erfahren haben. Zwischensequenzen braucht es nicht. Ich glaube, zwei und drei hatten da dann doch schon mehr Zwischensequenzen.
Ja, es wurde noch mehr, es wurde noch mehr an Figuren und man hatte nicht mehr diese
Genau.
Einsamkeitsstimmung, aber Metroid Prime 4 geht dann halt nochmal einen Schritt weiter.
Ja. Ich muss sagen, finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Stört mich jetzt auch nicht, wenn es gut umgesetzt ist. Was hier bei Metroid Prime 4 jetzt, sagen wir mal so, es ist nicht schlecht umgesetzt. An sich, die ganze Story, die Erzählweise der Story, auch die Zwischensequenzen sind ja gut umgesetzt. Das ist ja alles Sachen, gegen die man gar nichts sagen kann. Ich sag mal so, ich störe mich auch gar nicht mal an dem, was viele stört, an den Charakteren, die dabei sind. Ja, natürlich, die könnten ein bisschen mehr Tiefe vertragen, stimme ich zu. Die sind jetzt nicht die tiefgründigsten Charaktere. Aber Aber ich meine halt, bin halt auch der Meinung, viel mehr brauche ich jetzt auch nicht bei so einem Spiel. Hätte ich auch kein Problem mit gehabt, wenn sie da wären, aber es weniger Gequatsche mit ihnen gäbe.
Ja, also ich fand die Dialoge manchmal schon ein bisschen anstrengend.
Ja. Ich meine, man
Und
kann ja einige Dialoge zum Glück einfach ignorieren.
es
Man
ist
muss ja
halt so
die
ein
nicht
bisschen
andauernd
wie
anquatschen.
Shooter-Begleiter in einem Halo oder Call of Duty. Manchmal, man muss irgendwo warten, dann kommt jemand, drückt irgendwo einen Schalter und so
Ja,
weiter.
genau. Das hast du halt hier auch und das ist in Ordnung. Aber die Unterhaltung mit ihnen sind halt, naja, ja. Ich sag mal so, ich habe die Charaktere jetzt nicht als unangenehm empfunden oder als unsympathisch, was schon wichtig ist, sage ich mal. Da habe ich schon Schlimmeres erlebt, aber ich hätte sie nicht gebraucht und bei einigen Szenen habe ich sie auch eher als, jetzt nicht als Figuren, sondern als Begleiter störend empfunden. Weil da kann schon, dann fallen die und dann musst du hinrennen, um die wiederzubeleben.
Genau, die haben auch einen Lebensbalken und wenn man Pech hat, dann muss man sich auch ein bisschen um die kümmern.
Ja.
Und es gab da zwei Momente, da fand ich es sehr nervig. Ansonsten ging's.
Ja. Also, es gibt Schlimmeres, es gibt aber auch Besseres in dem Bereich. Ich sag mal, ich hätte sie nicht gebraucht, aber so wie es ist, sage ich, ist es okay, weil ich die meiste Zeit ja trotzdem alleine unterwegs bin. Ja, und manchmal haben sie dann halt auch schon zur Stimmung beigetragen, auch wenn jetzt nicht immer, und manchmal haben sie halt der Stimmung eher geschadet. Zweiteres eher als Ersteres. Ja. Trotzdem muss ich sagen, ich hätte es mir auch, es hätte auch schlimmer werden können. Muss man halt wirklich so sagen. Weiß ja nicht, wie du das da siehst, kann das sein, dass du da ganz anderer Meinung bist, dass du die überhaupt nicht magst, zum Beispiel, wäre ja auch vollkommen in Ordnung.
Ich sehe es eigentlich ähnlich.
Ja.
Also wenn sie weg gewesen wären, hätte es mir wahrscheinlich besser gefallen.
Ja. Ich denke, ohne sie hätte die Story ganz anders erzählt werden müssen und man hätte sie halt auch einfach einbauen können. Sie wären da gewesen. Sie hätten endlich nachdem man sie gerettet hat, in der Basis platziert und fertig. Fände ich auch passender für Metroid, weil Samus ist nun mal jemand, die alleine unterwegs ist. Also Samus, meine ich.
Genau, sie spricht auch nicht in dem Spiel. Das ist
Ja.
diese typische Nintendo-Situation momentan, wo alle anderen anfangen zu sprechen, nur die Hauptfigur nicht.
Ja.
Und es wirkt manchmal ein bisschen komisch, weil alle reden mit ihr und sie
Und sie nickt nur
sagt
oder
nichts.
guckt die an und dann mit Helm. Weißt du, das ist auch so seltsam. Samus könnte ihren Helm abnehmen
Nee, sie
in
hat gar
solchen
keinen Bock auf
Sequenzen.
diese Leute.
Aber es macht sie nicht. Das ist auch so eine Sache, das ist was, was ich sagen muss, das stört mich dann mittlerweile bei Nintendo-Spielen, dass sie, die gehen diesen Schritt hin zu moderneren Spielen. Aber sie gehen ihn nicht zu Ende. Zelda hat dasselbe Problem. Wenn sie schon hingehen, das so zu inszenieren, was ja bei Zelda sehr gut funktioniert, dann müssen sie eigentlich diesen Schritt auch zu Ende gehen und sagen, ja, okay, dann bekommt Link jetzt eine Stimme, dann bekommt Samus jetzt eine Stimme. Ich meine, Samus hat eine Synchronsprecherin in diesem Spiel. Erin Yvette spricht Samus in diesem Spiel. Ich meine, du kannst dir vorstellen, was das Sprechen bedeutet. Das ist so wie bei Super Mario sprechen. Sie gibt halt Geräusche manchmal von sich, Samus und sowas, wenn sie getroffen wird. Das hat sie aufgenommen, diese Synchronsprecherin. Aber wenn ihr schon eine habt, dann nutzt sie doch komplett. Dann gebt ihr doch wirklich auch Dialoge. Wenn ihr schon, also ich rede jetzt mit Nintendo, wenn schon andere Charaktere eingebaut werden in dieses Spiel, die mit Samus sprechen, die Dialoge dadurch einfügen, dann lasst doch Samus an diesen Gesprächen mit teilhaben und sie vielleicht sogar den Helm abnehmen. Ich meine, das Gesicht zu animieren sollte nicht das Problem sein. Wobei, man muss ja sagen, auch die anderen Charaktere haben ja außer in ganz, ganz wenigen Szenen ihren Helm die ganze Zeit auf.
Genau, meistens zur Einführung, dann geht der Helm kurz ab und dann ganz am Schluss nochmal. Und ich habe die
Ja.
Hälfte der Gesichter vergessen.
Ja, und
Ich wusste gar nicht, wer das
ich
noch war.
Ja, ich hab, ach scheiße, tippt ja, die waren ja mit Gesichtern sogar animiert. Ich denke, der Grund ist, weil es halt schon schwerer ist, Mimik zu etablieren. Aber dann lässt man die Helme halt auf und kann trotzdem Samus die Stimme geben.
Und ansonsten sehen die Begleitsoldaten halt aus wie generische Kampf-NPCs. Also,
Ja, also wir haben Fußball
austauschbare
wirklich.
Rüstung, alles ziemlich so, wie man es eigentlich nicht von Metroid kennt.
Ich glaube, die Rüstungen sind von. Gab es schon mal in irgendeinem Metroid-Spiel ähnlich?
Okay.
Ich
Aber ich
glaube,
fand
das
sie
sind die
jetzt visuell nicht so
etablierten.
ansprechend.
Was?
Ich fand sie so generell visuell auch nicht so ansprechend, das Design
Ja, es sind
von den
Standard. Was man
Soldaten.
halt sagen muss, das fand ich sehr, sehr witzig. Mein Bruder kam mal rein, als ich gespielt habe, hat die gesehen, hat gefragt, woher er die Rüstungen kennt. Daraufhin habe ich ihm dann das Cover von, wie hieß das Spiel nochmal? Moment, ich muss kurz. Star Wars Republic Commando. Weiß nicht, ob du das noch kennst. Der Shooter. Der
Ich
Star
könnte
Wars
es mir mal
Shooter, der
anschauen.
2005 erschienen ist. Und hat ihm das gezeigt und er hat sofort gewusst, wer die Charaktere kennt, weil die sehen zwar schon ein bisschen anders aus, aber die haben schon sehr stark an die da enthaltenen republikanischen Truppen erinnert, besonders weil auch die Visiere diese blauartige Farbe haben und so
Ja,
weiter.
stimmt.
Es ist so krass, wie ähnlich dieses Design ist von diesen republikanischen Truppen im Star Wars-Bereich. Das ist schon, ja, genau. Also, sollten Sie vielleicht überlegen, ob das die richtige Entscheidung ist. Aber gut. An sich finde ich es jetzt nicht so schlimm. Es ist halt ein Standarddesign. Von mir aus. Ja, deswegen stört mich jetzt nicht. Soll es halt so sein. Besser als jetzt, was weiß ich, ein richtig hässliches Design. Lieber ein Standard nehmen als alles andere. Ich meine, die Figuren an sich sind ja auch Standard pur. Der Techniker, der die Brille trägt, die einzige Frau ist ein Superfan von Samus, der Sergeant ist der Harte, der schon viel durchgemacht hat, der Scharfschütze ist der Nachdenkliche, etwas spirituelle. Sorry,
Ja,
das
aber
sind
genau sowas
absolut.
brauche ich eigentlich in Metroid nicht.
Nein, genau, das meine ich ja. Aber okay, wie gesagt, ich arrangiere mich damit, weil das Spiel an sich halt dann doch meiner Meinung nach zu gut ist. Ja, aber gut, wir haben jetzt viel über Charaktere, Story und so weiter geredet. Ich glaube, wir sollten mal aufs Gameplay und so eingehen, also auf das Spiel selbst, was
Ja,
das
denke ich
Spiel
auch.
ausmacht. Möchtest du kurz was dazu sagen?
Gut, also wenn man schon mal ein Metroid Prime gespielt hat, dann wird man sich hier, denke ich, gut zurechtfinden. Also man durchschreitet die Welt in der Ego-Perspektive. Also im Grunde ist es ein First-Person-Shooter mit starken Adventure-Elementen. Und man hat am Anfang natürlich seine ganzen Fähigkeiten verloren. Und deswegen findet man Stück für Stück Möglichkeiten, um die Welt halt weiter zu durchschreiten. Also man findet da natürlich irgendwie den Doppelsprung oder den klassischen Morph-Ball, mit dem man Samus durch kleinere Gänge durch kann. Später auch durch die Psi-Möglichkeit gibt es ja, weitere Fähigkeiten, um halt einfach Türen zu öffnen, wie mit, ja, man kennt es, mit unterschiedlichen Munitionstypen kann man Türen hier öffnen. Und so hat man am Anfang ja lineare Gebiete, wie zum Beispiel das Waldgebiet, das man durchschreitet. Dann trifft man auch die ersten Figuren, hat so eine Art Basis, wo man regelmäßig zurück muss. Und dann wird irgendwann halt die Open World eingeführt.
Ja, wobei sie es ja als Hub-Welt bezeichnet. Und ich würde auch, es ist nur Open World, keine Frage. Aber man sollte jetzt nicht mit einem Breath of the Wild oder so rechnen. Es ist wirklich
Nee.
eher ein Hub. Das ist eine Wüste, die ist vergleichsweise überschaubar, würde ich jetzt mal sagen.
Genau, es
Zumal
ist
da
die
ja nicht.
Hubwelt, die halt die einzelnen Level verbindet. Sie ist gar nicht so
Genau.
groß, es gibt aber auch keine Schnellreise und die Wüste ist relativ sparsam mit Inhalten bestückt. Deswegen geht schnell der Saft aus, wenn man da durchfährt.
Ja, das Einzige, was man, also man hat da ein paar kleinere Schreine zu finden, in denen Geheimnisse stecken, das ist ganz okay. Das fand ich ganz witzig, dass das drin ist. Witzig halt, ja, das hat ein bisschen Abwechslung gebracht, hätten sie gerne ein paar mehr von einbauen können und ein bisschen kompliziertere Rätsel da reinsetzen. Dann hätte das
Ja.
der Hub-Welt mehr Tiefe gegeben. Ansonsten ist die Hub-Welt halt vor allem grüne Kristalle sammeln.
Ja, also man findet alle 10 Meter irgend so einen Kristallklumpen, da kann man dann mit dem Motorrad reinfahren und dann kriegt man ein paar Kristalle. Man weiß am Anfang noch nicht so genau warum. Trotzdem gehört es am Schluss zur Hauptquest dazu, die zu sammeln, was sehr viel Zeit kostet, wenn man es nicht schon unterwegs macht. Ich weiß nicht warum, entweder Spielzeitstreckung oder sie dachten, das macht wirklich Spaß. Ich bin mir nicht sicher, warum es drin ist.
Also Ich denke, sie haben gedacht, dass man das innerhalb des Spiels genug sammelt, um das durchzuhaben. Was war bei mir nämlich der Fall? Ich habe im normalen Durchgang so viele Kristalle gehabt, dass ich da am Ende nichts suchen musste,
Okay.
zwingend.
Also ich musste
Ich
am Ende
musste
schon
nur.
suchen, nicht so viel, aber wenn jetzt die Open World ein bisschen spannender gestaltet wäre, also die Hauptwelt und
Ja.
mit interessanteren Schreinen und so, dann hätte man vielleicht auch die Motivation, mehr von den Kristallen zu sammeln. So wie es bei mir war, hatte ich am Schluss halt dann die Aufgabe, noch die halbe Leiste voll zu machen und das war dann, ist schon ein bisschen blöd.
Ja, und genau das habe ich nämlich gedacht, weil man kann ja dann auch nochmal auf 100% gehen, also die Leiste zweimal insgesamt füllen, komplett. Das zweite Mal geht schneller, weil man dann die großen Steine da zerstören kann. Das kann schon nervig sein, sage ich mal. Also wenn man da
Ja.
auf einmal einfach nur durch die Gegend fährt, um diese Kristalle zu sammeln. Das ist halt dumm. Ich habe halt gedacht, weil in den Schreinen, die man in der Umwelt hat, findet man die ja auch. Warum haben die das nicht einfach in den Leveln auch platziert? Oder mehr solche Sachen eingebaut, dass man so Schatzkammern entdecken kann, wenn man kleinere Rätsel löst.
Ja,
Das
ich weiß es nicht.
hätte da mehr Abwechslung reingebracht. Weil so sammelt man die wirklich vorwiegend, indem man durch die Open World fährt, die Kristalle zerstört und am Ende, wenn man dann fast alle Fähigkeiten hat, noch die großen Felsen, die auch das solche beinhalten. Die halt, haben halt wirklich viele drin. Also wenn man davon alle kriegt, dann ja. Dazu kommt ja noch, dass die endlich sind, die Kristalle. Das ist mir hier ganz am Ende passiert. Da hat mir ein ganz kleines Fitzel noch gefehlt, um die zweite mal 100% voll zu haben. Und ich bin so lange durch die Wüste gefahren, bis ich dann gemerkt habe, ja, man kriegt ja einen Radar irgendwann, der eben die Dinger auf der Karte anzeigt. Das ist ja immer in etwas. Und ich habe das dann gefunden. Das war wirklich nur bei einem Kristall, den ich schon kaputt gefahren habe, habe ich ein kleines Stück vergessen gehabt. Und das war das, was am Ende gefehlt hat.
Das ist
Was
mir dann auch
anderes gibt man
aufgefallen. Schon
nicht.
allein, wenn man die erste Leiste voll machen will, irgendwann hat man zwar den Radar, aber es gibt nicht mehr so, ja, viele. Es gibt schon noch viele, aber nicht so schnell findet man die. Und dann dauert es halt nochmal ein bisschen länger.
Ja, und das ist der Punkt. Ich verstehe es halt nicht. Warum sowas endlich? Musst halt, im Endeffekt musst du wirklich alle, plus die in den Schreinen finden, wenn du das 100% erreichen willst. Also wirklich zweimal die Leiste voll machen willst. Nur dann geht das, wenn du alle grünen Kristalle einsammelst. Und das ist bei so einer Aufgabe, finde ich, zweifelhaft.
Ja.
Also das verstehe ich nicht. Das ist für mich kein gutes Spieldesign. Dann füge halt immer wieder neue Kristalle hinzu, die du zerstören kannst, damit du das wirklich eher so im nebenbei mitsammelst. Dann ist sowas in Ordnung. Dann macht es auch, kann das auch Spaß machen, weil dann fährst du Dinge einfach kaputt, kriegst es, schaltest dir auch immer wieder neue Fähigkeiten dadurch frei, wenn du die Dinge abgibst. Dann ist es vollkommen okay. Jetzt nichts, was jetzt unbedingt ins Spiel rein muss, aber ja, ist halt eine typische Sammelaufgabe. Von
Wie
mir
fandest du
aus.
denn die einzelnen Gebiete, also die richtigen Level dann?
Fand ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also habe ich jetzt keins gehabt, das ich jetzt irgendwie gehasst hätte. Ich könnte jetzt gar nicht sagen. Also mich hat es ein bisschen gestört, dass ich in den Elektroturm zu oft rein musste.
Ja, also es gibt ab und zu den Moment, dass man in ein neues Gebiet kommt und dann direkt in ein altes geschickt wird, weil man ja noch irgendein Item vergessen hat. Dann ruft halt
Genau.
einer der Charaktere an oder halt immer der Miles und sagt,
Ja,
ja,
es ruft immer
warst
der
du
an.
denn schon mal in dem einen Gebiet? Und dann, ja, darf man wieder dahin fahren und dann geht es erst woanders weiter. Das passiert schon dreimal, ansonsten sind die Gebiete halt ziemlich linear.
Ja, das sind sie.
Und ich fand auch manchmal ein bisschen viel Potenzial am Boden liegen gelassen. Also zum Beispiel die Waldwelt ist ja ziemlich kurz. Ich dachte schon, dass man irgendwann da nochmal zurückkehrt und dann kommt doch mal
Ja, das
mindestens
wird.
die Hälfte davon oder so, aber nö, die ist dann halt einfach vorbei.
Ja, das sind so Sachen, da stimme ich dir zu, das hätten sie besser umsetzen können.
Und die Minen sind halt, fand ich jetzt eher unspannend.
Ja, die Minen, das hat mich so teilweise genervt, das stimmt. Weil das ist einer der anstrengendsten Dungeons, muss ich sagen.
Aber dann wird's
Level
noch,
Dungeons.
wird das Gewicht ein bisschen mehr Richtung Shooter verschoben und weniger zu Adventure am Schluss.
Dafür fand ich die Eiswelt mit am besten, weil man dort auch am meisten, fast am meisten Story rund um die Lamoren mitbekommt.
Ja. Eiswelt fand
Also
ich auch gut
rein
und
inszenatorisch und
ja.
so fand ich die sehr, sehr gut, diese Eis-Ding.
Eis und Wald fand ich auch am besten. Ja.
Und ja, man hätte mehr rausholen können, das stimmt. Es kommt halt nicht an den ersten, ans erste Metroid Prime ran. Das muss man einfach an allen Punkten sagen. Aber ich würde es jetzt nicht als ja, es ist für mich alles vollkommen linear, sage ich mal so. Ja, es ist linear. Dadurch verliert es ein bisschen diesen Metroidvania-Charakter. Den hat's natürlich, weil wir Items brauchen, aber vor allem kehren wir in alte Gebiete entweder dann zurück, wenn wir irgendetwas brauchen, was wir für einen anderen Level brauchen. Das ist meistens dann dieses, dass wir in dieses Elektro-Ding zurückkehren. Oder wenn wir die restlichen Items noch holen wollen, die wir dort noch nicht holen konnten, weil wir, was weiß ich, irgendein Item einfach noch nicht hatten.
Ja, die
Weil.
Linearität heißt aber auch, dass man viele Items einfach auf dem Weg bekommt. Also ich habe sehr viele
Ja.
Energiecontainer einfach so links auf dem
Das
Hauptweg
stimmt.
gefunden.
Und das ist genau
Und
der Punkt. Eigentlich sammelst du alles, was du kannst, direkt auf dem Weg. Außer du schaust dich nicht gut genug um. Dann übersiehst du vielleicht mal was.
ich weiß
Wenn
nicht,
du
wie es
einfach
dir
durchrennst.
ging.
Aber lass mich kurz meinen
Ja.
Satz beenden. Aber es gibt halt auch ein paar Gegenstände, die kannst du schlichtweg bei deinem ersten Besuch nicht sammeln. Weil du es entsprechende Fähigkeiten noch nicht hast. Und nur dafür musst du dann dorthin zurück. Und das teilweise sehr tief in den Level rein, fast bis zum Ende des Levels wieder gehen. Ohne dass es einen tieferen Sinn hat, außer dass du, was weiß ich, einen Container für fünf Raketen bekommst oder sowas. Das ist nicht so gutes Game Design, wie ich finde, weil dann sollen sie doch Abkürzungen einbauen. Klar, es gibt Abkürzungen, die mich aus dem Level wieder rausbringen teilweise. Aber warum nicht in den Level rein? Warum kein Schnellreisesystem, das mich an bestimmte Punkte in den Level bringen kann?
Das stimmt. Also es
Ja.
gibt hier sehr viele Enden, also Sackgassen, wo man reinrennen kann, ohne weiterzukommen. In anderen Spielen wäre es halt dann ein Kreis, wo man dann halt unterschiedliche Level verbindet. Hier geht man halt einfach
Genau.
nochmal in den Turm ganz nach unten, um eine Tür zu öffnen, und dann geht man wieder denselben Weg zurück und so weiter.
Das ist halt schon so ein bisschen. Ja, weil es einfach auch schon besser war. Und zwar nicht von anderen, sondern von Retro besser. Retro hat schon sehr gut bewiesen, dass sie hier wesentlich mehr können.
Gut, aber ich fand auch jetzt Rätsel oder so in den anderen, also Metroid Prime 1 waren teilweise die Sachen richtig gut versteckt. Hier habe ich gefühlt immer sofort gesehen, wie ich das Item bekomme. In Metroid Prime 1 war es teilweise, ja, keine Ahnung, wie ich jetzt da hochkommen soll oder so. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber hier war halt alles irgendwie sehr simpel.
Ja, das stimmt. Also es gab ein paar wenige Stellen, an denen ich erst überlegt hatte, okay, wie komme ich jetzt da zu diesem Container? Da dachte ich erst, da muss ich jetzt wirklich den Bombjump mit dem Morphball aufsetzen? Kann ich mir nicht vorstellen, nicht in diesem Spiel. Am Ende habe ich dann rausgefunden, nee, auf der anderen Seite gibt es einfach eine Klappe, die muss ich mit dem richtigen Schuss anschießen, damit ich da hinkomme. Wenn man einen Scanner einsetzt, sieht man die auch sehr schnell, weil die Klappe dann natürlich hervorgehoben wird, weil die kann man natürlich auch scannen und dann wird die dabei, wie man die zerstören kann, also wie man die beseitigen kann. Ist okay. Ja. Genau. Ich will das Spiel jetzt gar nicht schlecht reden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das klingt jetzt alles sehr viel negativer, als es ist, weil, das muss man hier auch sagen, es spielt sich halt trotz allem sehr gut. Also das reine Spielgefühl. Das ist schon wieder sehr gut. Also, wie sich Samus steuert, wie sich das Ganze spielt und so weiter, da kann man nichts gegen sagen. Auch wie die Fähigkeiten funktionieren und so weiter. Die Bosse fand ich zum Teil richtig gut wieder.
Die Bosse fand ich auch gut und ja, die Grundlagen funktionieren halt sehr gut. Das Spiel drumherum ist halt nicht wirklich durchdacht in manchen Punkten. Also dieses Bike zum Beispiel, das bekommt man ja, wie du schon gesagt hast, eigentlich nur, um die offene Welt zu durchqueren.
Ja, das ist halt.
Ansonsten hat's halt nicht so viel. Also ohne die offene Welt braucht man auch das Motorrad nicht eigentlich.
Ja, das ist ganz genau. Wenn sie diese Hub-Welt nicht drin hätten, sondern die Level anders verbunden hätten, bräuchten wir das Motorrad nicht. Da habe ich zum Beispiel zwischenzeitlich überlegt, da hätte zum Beispiel diese Basis, die wir irgendwann haben, die hätte als der Verbindungspunkt dienen können. Dass wir immer wieder über diesen kleinen Hub in diesem Tempel, ist das glaube ich, in dem die aufgebaut ist, dass über diesen Hub die ganzen Level miteinander verbunden sind. Und dass wir dann teilweise sogar Wege finden, durch die wir, was weiß ich, von der Eiswelt in die Minen kommen oder in den Vulkan oder sowas. Sowas hätte ich mir gewünscht.
Ja.
Dass das wirklich alles so in einem Ding aufgebaut ist und dass diese Wüste gar nicht existiert oder wenn dann nur als ebenfalls ein Teil dieser Welt, aber kleiner, überschaubarer. Und nicht als der Hub der Große. Und das Motorrad hätten sie dann halt einfach weglassen können, weil so gerne ich mit dem Motorrad da auch rumfahre, weil es einfach gut steuert und es ganz witzig ist, es ist nichts, was das Spiel bereichert oder was ich gebraucht hätte in dem Spiel. Aber wie gesagt, ich denke eh, dass das wirklich nur drin ist, damit diese Hub-Welt, die ein Überbleibsel des ursprünglich Metroid Prime 4 ist, in irgendeiner Weise entschlackt wird. Aber dann hätten sie halt kleiner gestalten können. Weil wenn du mal die Hub-Welt anschaust, auf der Karte, wirklich mal die Karte anschaust, dann wird dir auffallen, die hätten es um die Hälfte verkleinern können und trotzdem alles, was drinnen steckt, hätte reingepasst und wäre halt einfach nur näher beieinander gewesen. Und es hätte nicht viel geändert an dem Ganzen.
Ja.
Ja? Aber gut, es sind Designentscheidungen, die das Spiel leider, leider ein bisschen, wie soll ich es ausdrücken? Schwächer werden lassen, als es sein müsste.
Also gemessen an der Erwartungshaltung, die war ja schon ziemlich hoch, besonders im Hinblick auf den Entwickler und dem, was er schon alles geleistet hat, war es schon eine Enttäuschung für mich.
Ja, für mich nicht. Ich habe das Spiel, also wir können jetzt gerne zum Fazit auch direkt übergehen, weil wir haben schon sehr viel über das Spiel geredet. Und viel mehr haben wir nicht mehr zu sagen. Also ich muss sagen, für mich war es keine Enttäuschung. Allerdings habe ich meine Erwartungshaltung auch nicht so hoch angesetzt. Das ist immer das Problem, was ich in den letzten Jahren immer wieder gesehen habe, dass Spiele von vielen als Riesenenttäuschung wahrgenommen werden. Allerdings war auch die Erwartungshaltung viel, viel zu hoch angesetzt. Das hast du so oft in den letzten Jahren bei Spielen gehabt, die groß erwartet wurden, dass sie, du hast ein sehr, sehr gutes Spiel, das aber bei vielen als schlecht wahrgenommen wird, einfach weil die Erwartungshaltung viel, viel zu hoch angesetzt war. Ist hier jetzt nicht der Fall, das ist hier jetzt, also nicht in dem Sinne, weil du nicht diese Qualität hast, die damit entschwächt wird. Aber Erwartungshaltungen sind mittlerweile gerade bei solchen Spielen, die dann was zurückbringen oder bei denen man länger warten muss, oft zu viel. Kann auch dahin ausschlagen, dass genau das Gegenteil erzeugt wird. Die hohe Erwartungshaltung, die ist so hoch, dass das Spiel, egal wie gut es ist, als super wahrgenommen wird, einfach weil man sich nicht, weil man einfach das Spiel als super empfinden muss oder will. Weil man sich einfach nicht eingestehen will, dass das Spiel nicht so gut geworden ist, wie man es selbst erwartet hat. Das ist so das nächste Beispiel, das in diese Richtung gehen könnte, ist nächstes Jahr, dieses Jahr, GTA 6. Das könnte, wenn es nicht super scheiße wird, aber trotzdem nicht alle Erwartungen erfüllt, trotzdem von vielen als das absolute Meisterwerk bezeichnet werden, einfach weil sie ihre Erwartungshaltung nicht mit der wahren Qualität in Einklang bringen können. Das ist aber, niemand macht es absichtlich, sage ich direkt. Das ist rein. Das passiert automatisch. Ist auch kein Vorwurf an jemanden. Das muss ja jeder selbst für sich vereinbaren. Und ich denke, bei Metroid haben wir jetzt wieder das Beispiel. Die Erwartungshaltung war auch aufgrund der langen Entwicklungszeit und weil die Reihe nach so vielen Jahren zurückkehrt. Ich meine, 18 Jahre war das jetzt, dass der letzte Teil erschienen ist. War einfach enorm hoch. Das hätten sie nicht erfüllen können. Unmöglich. Egal, was für ein Spiel sie gebracht hätten, es hätte immer Kritik an dem Spiel gegeben. Weil schlichtweg diese Erwartungshaltung nicht hätte eingehalten werden können. Dass sie jetzt zusätzlich ein meiner Meinung nach immer noch sehr gutes, aber nicht überragendes Spiel abgeliefert haben, an dem Kritik absolut berechtigt ist, weil es eben seine Schwächen hat, die mich persönlich halt einfach nicht so sehr stören. Ich kann mich mit denen arrangieren und habe einfach Spaß mit dem Spiel. Deshalb kriegt das Spiel halt noch mehr auf den Deckel, logischerweise, weil. Es sind einfach die Punkte da, die du dabei aufgreifen kannst und kritisieren kannst. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ich habe mich hoffentlich verständlich
Hast
ausgedrückt.
du gut zusammengefasst. Also ich finde es jetzt nicht aktiv schlecht, meistens halt eher mittelmäßig. Und das reicht eigentlich aus, dass meine Erwartungshaltung unterboten wurde, weil ich schon mehr als Durchschnitt erwartet habe in vielen Punkten.
Kann ich vollkommen verstehen.
Und beim
Das
Spielen
ist.
war es halt teilweise echt so, dass mir, ja, dass ich es halt teilweise langweilig fand, wenn man zum tausendsten Mal dasselbe macht und am Schluss erst recht und dann, ja. Das habe ich so halt nicht erwartet.
Stimme ich dir zu. Wie gesagt, mich persönlich hat es nicht gestört. Ich habe es einfach gerne gespielt und hatte wirklich Spaß mit dem Spiel. Aber ich hatte halt auch nicht die super mega große Erwartungshaltung an das Spiel. Weil ich einfach Metroid Prime erst richtig durch das Remaster auf der Switch kennengelernt habe. auch wenn Metroid Prime 1 mich wirklich, wirklich begeistert hat, und es ist natürlich auch das deutlich bessere Spiel, habe ich einfach nicht gedacht, dass das Spiel genau das erreichen wird, weil es einfach ein komplett anderes Entwicklerteam heute ist. Du hast nicht mehr die Leute, die damals an Metroid Prime 1 gearbeitet haben, immer noch bei Retro. Da sind nicht mehr alle da. Sie hatten ihre Entwicklungsprobleme, das hat meine Erwartungshaltung sowieso schon mal gedämpft, deswegen war ich mir sicher, das wird auch im Endprodukt zu spüren sein, dass da immer noch Problemchen drin stecken. Dann die Zurückhaltung von Nintendo, dieses Spiel zu präsentieren, der sehr kurzfristige Termin Ende des Jahres, ein Dezembertermin, sehe ich immer als ein bisschen problematisch an bei Nintendo. Das haben die seit der Wii eher selten gehandhabt. Und auch das Marketing um dieses Spiel. Mein Gott, die haben Pokémon ZA mehr beworben als Metroid Prime 4. Das hat alles so bei mir so ein bisschen diese Erwartungshaltung schon im Vorfeld gedämpft. Vielleicht bin ich deswegen auch dem Spiel so positiv gegenüber eingestellt. Weil ich einfach mit gerechnet habe, dass es kein Metroid Prime 1 mehr wird. Also von der Qualität und allem her. Aber gut. Ich meine, jeder hat natürlich seinen Spaß mit dem Spiel. Ich meine, hast du es durchgespielt eigentlich?
Ja.
Ja, okay. Okay. Ist ja jetzt auch kein ewig langes Spiel. Also ich habe knapp unter 20 Stunden für das Spiel gebraucht.
Ja, so 15 bis 20.
Ja, genau. Hängt immer davon ab, wie man spielt, was man macht und so weiter. Genau, ich habe leider keine 100% Scans erreicht, weil ich wieder mal ein paar manchmal nicht dran gedacht habe, dass ich alles scannen soll. Gerade bei Bossen ist mir das wieder passiert. Mir fehlt nicht viel, ich habe 92%. Ich
Das
empfehle es aber
Scannen
nicht
in diesem
nochmal.
Spiel war auch irgendwie, also ich habe alles gescannt, was ich gesehen habe, aber jetzt eher aus, weiß ich nicht, Completionist-Genen, aber
Ja.
nicht, weil es mich interessiert hat. Also es gab
Ja,
so
man muss
viele
sagen.
Kanister und komische Gefäße, was man da alles kennt.
Genau, es sind auch Sachen, die gar nicht in die Prozentzahl mit reinzählen. Die tauchen gar nicht auf in der Liste. Du scannst, ich würde sagen, nicht mal die Hälfte dessen, was du scannst, ist wirklich relevant für deine Scan-Sache. Aber da du nicht weißt, was das ist, musst du es ja trotzdem scannen.
Ja, das heißt, man kommt in den neuen Raum, macht erstmal Scanner an, schaut sich an, was ist grün, scan, 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 scan. Und dann schaut man sich
Genau.
an, was ist hier eigentlich los.
Genau so habe ich es auch gemacht. Und das ist schon ein bisschen auch, ja. Also, ein paar Sachen scannen sinnvoll, weil erstmal bringen die halt Story-Einträge oder halt Einträge für deine ganze Leiste. Gegner zum Beispiel, dass ich jeden Gegner einmal scanne, das ist logisch. Aber ich muss nicht jede Kiste, die einfach nur eine andere Größe hat, scannen oder sowas. Manchmal geben sie den Hinweis darauf, wie du was zerstören kannst oder wie du ein Rätsel lösen kannst. Ist okay. Sage ich mal so. Das erfährst du was über die Funktionsweise. Trotzdem hätten sie die Anzahl an scannbaren Objekten ruhig ein bisschen runterfahren können. Bin ich ganz ehrlich.
Ja, weil dann interessiert man sich auch dafür, wenn es nicht so viele sind.
Ja.
Nicht jedes Schaltpult und so weiter.
Genau, also das ist einfach nicht erforderlich. Manchmal hast du dann, was ich, vier Schaltpulte im selben Raum, die alle identisch sind. Du kannst aber alle vier einzeln scannen, weil ein einziger Buchstabe in der Bezeichnung anders ist.
Ja.
Verstehe ich einfach nicht, was das soll.
Für die
Aber okay.
Metroid-Lore ganz wichtig, gibt es einen
Ja,
eigenen Wikipedia-Eintrag.
unbedingt, super wichtig. Ja, also das sage ich so. Das sind so die Sachen, die mich, ja, das Scannen hat mich irgendwann echt genervt. Was auch der Grund ist, denke ich, warum ich dann manchmal schlichtweg doch vergessen habe zu scannen. Ja.
Ja. Ich glaube, man braucht es ja fürs zusätzliche Ende,
Ja, ich
das
weiß,
ganze
das habe ich mir
Zeug.
angeguckt.
Aber ich glaube, die wenigsten machen da an der puren Freude das kann man sich einfach anschauen, ja.
Ja. Also, wenn ihr die Enden wirklich alle sehen wollt, es gibt insgesamt, wenn man so will, drei, wobei eins ist kein richtiges Ende, sag ich jetzt mal. Schaut es euch einfach auf YouTube an, wenn ihr keine Lust habt, das Spiel nochmal durchzuspielen. Ich meine, es gibt ja auch genug, die das wollen, weil man schaltet ja, wenn man es auf normal durchgespielt hat, noch den hohen Schwierigkeitsgrad frei. Und wenn man die komplette Galerie freischalten will, dann muss man das Spiel ja eh mit 100% Items, 100% gescannt und auf schwer nochmal durchspielen. Also man muss im schweren Durchgang nicht 100% haben, das kann man dazu sagen. Das reicht, wenn man das auf einmal auf normal erreicht hat oder sogar auf leicht einmal erreicht hat. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber man muss es schon zweimal durchspielen, weil man muss das Spiel auch einmal auf hart durchgespielt haben, wenn man wirklich alle Items haben. Also alle Sachen, die man da so entdecken kann. eben der Galerie freischalten kann, haben will, dann muss man es auch auf hart durchspielen. Ist für mich jetzt ehrlich gesagt nicht gegeben. Ich habe keinen Elan, das Spiel jetzt nochmal durchzuspielen. Also sehr es mir gefallen hat, dazu fehlt mir die Muße. Da spiele ich dann lieber was anderes.
Ach, verständlich.
Also vielleicht irgendwann in ein paar Jahren nochmal, das schließt sich nicht aus. Rechne ich aber ehrlich gesagt momentan nicht mit. Aber ausschließen kann ich es natürlich. Vielleicht habe ich immer wirklich Bock drauf, nochmal alle Metroid-Spiele zu spielen. Versuche eh momentan da so ein bisschen die Lücken bei mir zu schließen. Mit Other M und so. Aber das wäre wirklich erst, wenn ich alle Metroid-Teile dann verfügbar habe, gut spielbar habe und dann sage, jetzt spiele ich alle Metroids von Anfang bis Ende nochmal durch in chronologischer Reihenfolge. Dafür muss ich aber erstmal die Zeit haben und den Bock haben. Ja. Gut. Ich würde sagen, bevor wir zum Ende kommen, nochmal ganz kurz die Zukunft von Metroid. Weil wir hatten jetzt auf der Switch Metroid Dread. So als letztes Metroid-Spiel. Danach hatten wir dann nichts mehr im Metroid-Bereich. Sondern erst jetzt Metroid Prime 4. Mein Gott, das sind auch nur, wenn man so sagt, nur 4 Jahre dazwischen. Das ist vollkommen in Ordnung. Wobei ich überlege gerade, war das Remaster von Prime 1 nach Dread? Ja, gell?
Ja, das war 21 oder 22.
Okay, also wenn es 21 war, war es vor Dread. Wenn es 22 war, war es danach.
Also es war auf jeden Fall danach.
Okay, also war es danach. Weil
Vielleicht
da
war es
bin ich
auch
mir gerade echt nicht
23.
mehr.
Weiß nicht.
Ja, ich weiß es gerade echt nicht mehr, aber ich kann es dir sofort sagen. Es war 23.
Okay.
Ja. Dann war das letzte Metroid-Spiel. Es war kein neues, aber es war das letzte Metroid-Spiel. Da haben wir doch so alle 2 Jahre ein Metroid jetzt gehabt in letzter Zeit. Ne? Das wäre echt ganz schön. Vielleicht kriegen wir dann wirklich in 2 Jahren, 2027, ein neues 2D-Metroid. Ich würde es nicht ablehnen, sage ich mal so. Hättest du einen Wunsch, was das nächste bei Metroid passieren soll? Remake? Remaster, neues 2D-Spiel.
Also ich persönlich mag die 3D-Teile deutlich mehr als die 2D-Teile. Deswegen
Ja.
wäre mir eigentlich möglichst bald ein Remaster von Metroid Prime 2 am liebsten. Was auch ein positives Zeichen dafür wäre, dass vielleicht auch ein Metroid Prime 5 kommt, wenn jetzt nicht bei Nintendo alle, ja, Stricke gerissen sind und sie sagen, jetzt ist Schluss damit, weil war jetzt ja auch nicht so erfolgreich die Entwicklung und die Bewertung jetzt zwar teilweise schon, aber im Vergleich zu früher nicht.
Ja,
Aber
ich
ich
weiß nicht,
glaube,
wie die
es
Ver
kommt schon in 2D-Teil erstmal wieder.
Auch weil das ein anderes Studio entwickelt und hier würde wahrscheinlich wieder Retro übernehmen und die müssen dann erstmal die Entwicklung starten und so weiter. Klar, sie haben jetzt die Engine, die können sie erweitern für die Switch 2, aber es ist, weil es könnte an einem 3D, einem 2D-Teil könnte schon lange ein anderes Studio sitzen. Zum Beispiel halt wieder hier aus Spanien die Mercury Steam. Die hatten zwar jetzt zuletzt Blades of Fire dieses Jahr gebracht. Und irgendein Remaster von einem anderen Spiel, auf das ich gerade nicht komme, 2021 parallel zu Dread veröffentlicht. Aber trotzdem könnte es gut sein, dass sie jetzt schon seit ein paar Jahren an einem weiteren 2D-Metroid arbeiten.
Ja,
Muss ja nicht
möglich.
sein, kann sein. Ist nur ein Beispiel, welches Studio da zum Beispiel in Frage käme. Ich sag's mal so, ich würde mir auch als allererstes Remaster von den beiden Prime 2 und 3 wünschen. Die will ich unbedingt spielen. Ich hätte auch kein Problem damit, wenn sie Metroid Prime Hunters auf die Switch 2 portieren. Da würde ein Remaster wahrscheinlich ausreichen, aber so ein Remake könnte ich mir da vorstellen, dass halt dann auch der Touchscreen ausgeglichen wird. Einfach damit das Spiel verfügbar ist. Ansonsten hätte ich auch nichts dagegen, wenn sie die anderen Spiele, Other M vor allem, weil das ist halt nur auf der Wii erschienen, das nochmal verfügbar auf moderneren Systemen, auch wenn es nicht so beliebt war, hätte ich da nichts dagegen. Ansonsten, ja, ein neues 2D-Metroid wäre eine schöne Sache. Dann dürfen sie gerne den Trend fortsetzen, den sie mit Metroid Prime Remastered und jetzt Metroid Prime 4 hatten, dass Metroid-Spiele Schwierigkeitsgrade bekommen. Das macht die Spiele zugänglicher und kann auch den Erfolg der Reihe fördern. Und dann immer noch, es kann immer noch jeder auf so schwer spielen wie gewollt. Ich meine, Fire Emblem hat es ja auch. Ja, ansonsten Metroid Prime 5 hätte ich auch nichts gegen. Überhaupt nicht. dann vielleicht auch wieder mit weniger Entwicklungsprobleme. Gut. Gibt's von dir noch was zu Metroid zu sagen?
Ja, eine Sache ist mir gerade eingefallen. Also wenn jetzt kein Remaster von Prime 2 und 3 kommt, dann werden sie es ja wahrscheinlich einfach irgendwann in die GameCube Nintendo Online-Geschichte packen. Das wäre dann so ein einfacher Weg, um sie
Ja, aber
auch
das geht nur beim
nachzuholen.
zweiten Teil. Der dritte Teil war ja
Stimmt,
wie
das war
ex.
wie
Ja,
exklusiv.
genau. Das würde beim zweiten Teil, ja, könnte ich mir sogar vorstellen. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn sie, sobald der GameCube jetzt mal so 2 Jahre da war, irgendwann die Wii auch noch in diesen Service hinzufügen.
Ja. Am
Weil
einfachsten wäre es
die Wii
natürlich, wenn
ist.
sie Metroid Prime Trilogy einfach remastern und dann nicht jedes Spiel
Ja.
einzeln verkaufen, sondern einfach zack, fertig. Aber das machen sie ja
Wird nicht.
nicht.
Ich denke eher, da kommen zwei Remaster nochmal auf uns zu, wenn überhaupt.
Ja,
Ja.
leider schon, ja.
Genau. Aber gut, dann würde ich sagen, sind wir mit dem eigentlichen Podcast für heute durch und kommen zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie. Was hast du denn letzte Woche gespielt?
Eigentlich nur ein Spiel, und zwar Tormented Souls 2, das noch nicht für Nintendo Switch 2 veröffentlicht ist. Vielleicht kommt es im Laufe des Jahres. Ist halt wieder so ein ganz klassisches Survival-Horror-Spiel. Genauso wie der erste Teil, halt an die guten alten Zeiten angelehnt. Und ist auch ziemlich gut, gefällt mir. Die Rätsel finde ich sehr toll. Es sind jetzt keine großen Kopfnüsse dabei, aber alle sind halt ein bisschen, ja, regen trotzdem zum Nachdenken an. Es spielt sich jetzt nicht alleine durch. Ist jetzt ein bisschen mehr als nur Items kombinieren und so. Und ja, ich finde es sehr schön gebalanced. Also es gibt nicht so viele Bosse, aber wenn einer kommt, dann sorgt es dafür, dass man halt wirklich am Schluss gar keine Munition und Heil-Items mehr hat. Zumindest war es bei mir so. Ja, schön gestaltete Umgebungen, schön gebaute Level-Umgebungen. Könnte auch sehr gut auf der Switch 2 funktionieren. Hast du es gespielt?
Ja, ich habe es gespielt. Fand es auch sehr schön. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich fand besonders die Atmosphäre sehr, sehr toll. Hat natürlich seine kleinen Macken. Es ist teilweise ein bisschen trashig, aber das ist ja gewollt, denke ich mal. Also manche Gegner sind schon sehr übertrieben, aber gerade das macht es ja aus, das Spiel, also
Das
den
ist
Charme des
klar.
Spiels
Also
irgendwie aus.
manche, auch die Zwischensequenzen und wie die Figuren
Ja.
gestaltet sind, da fragt man sich, haben die überhaupt mal in den Spiegel geschaut? Also. Ja.
Ja, ganz genau. Aber das ist halt gerade das, was das Spiel ausmacht und was halt vollkommen beabsichtigt ist. Ich meine, was haben Resident Evil und Silent Hill früher gemacht? Genau das. Und darauf setzen sie halt jetzt wieder. Sie haben den ersten Teil sehr gut erweitert, also weiterentwickelt. Es ist eine konsequente Fortsetzung. Und ja, nee, also ich mag es. Es ist ein sehr schönes Survival-Horror-Spiel im klassischen Stil.
Was hast du gespielt?
Ja, was habe ich gespielt? Ich habe The Barrier Remastered gespielt, wenn dir das was sagt. The Barrier ist ja ein Point-and-Click-Adventure, das 2002 ursprünglich erschienen ist. Damals war es ein recht großer Erfolg. Also, das war ja zu einer Zeit, zu der Point-and-Click-Adventure schon als tot galten. Da hat dann Benoit Sacal, das ist ein Comiczeichner und Spielentwickler gewesen, der vor ein paar Jahren gestorben ist. Damals hat der das geschafft, mit Siberia trotzdem zu zeigen, Adventure können funktionieren, wenn auch nicht im Hochsegmentbereich, wie ihn LucasArts zum Beispiel umgesetzt hatte. War ein sehr schönes Spiel mit sehr eigenem Setting und einer interessanten Geschichte. Das Remaster jetzt ist okay. Es ist sehr hübsch umgesetzt. Die Grafik ist wirklich gut aufbereitet worden. Jetzt nicht irgendwie top modern, aber es ist schon ein sehr schönes Spiel geworden. Schade ist, dass die Zwischensequenzen wurden nicht neu umgesetzt. Die sind einfach die alten Zwischensequenzen in höherer Auflösung, wodurch man auch das alte Charaktermodell der Hauptfigur Kate Walker dann hat. Was nicht so gut gealtert ist, sind einmal die Charaktere. Die galten damals als also gut geschrieben und so weiter. Heute sehe ich sie eher als ziemlich flach und klischeehaft an. Und auch die deutsche Synchro, die damals jetzt gar nicht mehr schlecht war, ist heute eher hölzern. Da hast du heute deutlich bessere deutsche Synchros. Also wirklich, wirklich deutlich bessere. Aber wenn du halt im Hinterkopf behältst, dass das Spiel halt eigentlich von 2002 ist, dann ist alles nicht so störend und die Geschichte ist einfach immer noch interessant und motivierend genug, um das durchzuspielen. Und auch die Rätsel, auch wenn jetzt die Rätsel nicht überragend sind und du sehr viel Laufarbeit hast, also du hast echt teilweise sehr viel Laufwege zwischen Sachen, ist das schon in Ordnung. Auch wenn das Spiel dadurch ein bisschen sich zieht manchmal, wenn du von einem Punkt zum anderen Punkt laufen musst, dort irgendwas findest, dann wieder zurücklaufen musst. Es kann schon nervig sein, aber an sich ist es immer noch ein gutes Adventure, wenn auch nicht mehr so gut wie damals. Ja, dann habe ich noch Machogami gespielt, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist von Inti Creates. Das ist Inti Creates, ist das das neueste große Spiel von denen. Das ist letztes Jahr im Oktober erschienen. 30. Oktober, ich glaube, das war sogar das Spiel, das so das bisschen 25 Jahre Inti Creates mit begleitet hat. Es ist nicht direkt in ihr Jubiläumsspiel, auch wenn sie es ein bisschen natürlich erwähnt haben. Es ist okay. Es ist kein wirklich überragendes Spiel. Es ist schon recht cool. Das Kampfsystem vor allem mit diesem ganzen Zerschnetze, also du spielst, gelangst in eine Welt, die so aus bisschen das, in der du gefangen bist als Hauptfigur, Shiro heißt sie, glaube ich. Und dort musst du dich halt mit deinem Katana die Gegner zerschnipseln, also Papiergegner, da hast du auch bisschen Fähigkeiten für, die das Ganze sehr cool machen. Aber es ist halt nicht überragend, sage ich mal. Gerade die Level, die sind sehr, sehr einseitig. Das ganze Gameplay wirkt nach einiger Zeit ziemlich eintönig. Es gibt teilweise sehr, sehr lange Dialoge im Visual Novel Style, die zwar auf Japanisch vertont sind, aber ja, englische Texte nur. Ist schon ganz lustig, die Gespräche zum Teil. Auch die Geschichte ist vollkommen in Ordnung. Das Highlight sind ganz klar die Bosskämpfe gegen die Hexen, die man besiegen muss, die Craft Witches. Die sind teilweise richtig cool. Das Design hat schon was. Das ist hat einen sehr eigenen Grafikstil. Aber dadurch ist halt gerade das Gameplay sich mit der Zeit abnutzt. Du kriegst später neue Fähigkeiten, die verbessern das. Anfangs bist du sehr stark eingeschränkt. Das Movement wird mehr. Aber trotzdem finde ich, dass die Level nicht zum größten Stärke des Spiels gehören und sich teilweise halt einfach auch ziehen. Gerade zu Beginn. Später wird es ein bisschen ausgeglichen, aber da hat sich das Gameplay halt einfach schon zu sehr abgenutzt, als dass das die neuen Fähigkeiten das wirklich noch retten könnten. Ich habe es noch nicht durchgespielt, muss ich ehrlich sagen, weil mir dann oft doch die Motivation fehlt, weiterzuspielen. Ja, ist ein nettes Spiel. Also ist jetzt kein schlechtes Spiel. Man kann es spielen, man wird damit auch Spaß haben, wenn man solche Spiele mag. So 2D-Action, Hack-and-Slay-Richtung gehendes Zeug. Und man bekommt auch eine ganz coole Geschichte. Aber ich würde warten, bis es halt im Angebot ist. Ja, ja, und dann habe ich noch Power Rangers Rita's Rewind gespielt. Das, jetzt bin ich gar nicht mehr sicher, ist das schon 2024 erschienen oder war das schon sogar schon 2023? Nee, 2024 ist das erschienen. Habe ich jetzt mal nachgeholt. Ist ein sehr cooles Beat'em'up, sehr abwechslungsreich, hat sehr viele nicht klassische Beat'em'up-Szenen, nutzt die Power Rangers-Lizenz, sehr, sehr cool, erzählt eine schöne, trashige Geschichte, macht einfach Spaß, besonders im Mehrspieler-Modus ist es ein witziges Spiel. Ja, genau. Ja, das war's, aber mehr habe ich nicht gespielt.
Okay.
Ja. Gut. Ja, ich glaube, damit sind wir durch für heute, oder?
Ja, denke ich auch.
Ja, gut, dann. Ja, dann hoffen wir, dass wir euch mit Metroid Prime ein bisschen näher bringen konnten. Metroid Prime 4 natürlich. Ihr dürft uns gerne natürlich eure Meinung in die Kommentare schreiben. Zum Abschluss auch noch hier der Hinweis, dass momentan die Abstimmung der MMAG Awards läuft. Da könnt ihr über die besten Spiele des Jahres 2025 und die Most Wanted 2026 abstimmen. Ja, genau. Und damit verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr den Podcast hört. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.